Eigentlich hätte ich ja gerne einen Jünger heute Morgen hier auf meinem Sofa gehabt. Das wäre jetzt perfekt gewesen, denke ich mal. So raus aus dem Karsamstagserlebnis, da haben wir heute Morgen im ersten Gottesdienst drüber geredet, dass das so ziemlich der schlimmste Tag der Geschichte gewesen sein muss, der Karsamstag, wo einfach alle Hoffnung verloren schien. Jesus gestorben. Und dann rein in den Ostersonntag. Er lebt. Er ist auferstanden. Es ist doch nicht unmöglich. Es ist doch nicht gescheitert. Er ist da in diese Freude rein. Das größte Fest unseres Glaubens. Ostern. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Das ist echt gute Nachricht. Und das wäre toll heute Morgen gewesen, heute Morgen einen zu interviewen. Haben wir ja indirekt getan, indem wir den Johannes erzählen lassen haben in seinem Evangelium, was er da erlebt hat an diesem Tag. Gute Nachricht. Das ist ja das, worum es uns das ganze Jahr geht. Gute Nachricht zu untersuchen, zu erzählen, nochmal neu zu genießen, was da alles drin steckt. Aber natürlich kommt dann automatisch auch die Frage, okay, gut, das ist alles ganz nett, dass das vor 2000 Jahren passiert ist und das kann man bis heute feiern, so großes Ereignis war es. Aber was hat es denn konkret mit mir zu tun? Man, okay, gut, Jesus ist da, das ist ganz nett. Aber da kommt dann ganz schnell so dieser Satz, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Und ich habe es gewagt, heute Morgen mal ein Fragezeichen dahinter zu setzen, hinter diese ganze Geschichte. Weil ich das Gefühl habe, so im ganz alltäglichen Leben, dass da schon ab und zu mal ein Fragezeichen dahinter steht, hinter diesem Satz. Dass das zwar alles toll klingt, diese Geschichte, aber dass es an manche Tage nicht so furchtbar viel davon zu sehen ist, dass mit Jesus auch ich jetzt irgendwie Auferstehungsleben habe. Da kommen die Zweifel. Und gerade Thomas gesehen in der Geschichte. Ich meine, ich kann das nachvollziehen. Ich bleibe immer wieder bei dem Thomas hängen. Vielleicht kann ich mich mit dem auch irgendwie identifizieren in der ganzen Sache. Ich stelle mir vor, wie das gewesen sein muss, wenn man da reinkommt, völlig am Boden zerstört, zu dieser Gruppe von Freunden, die vorher noch in der gleichen Trauer mit mir waren und jetzt drehen die irgendwie alle durch. Ja, also die weiß auch nicht, was für Realitätsverdrängungen die jetzt aufgesessen sind. Ja, die heulen nicht mehr, sondern die sagen, Jesus ist aufgestanden, der lebt wieder und alles. Und ich sage mir, Moment mal, in welchem Film bin ich jetzt? Ja, diese Zweifel sind berechtigt, sie sind verständlich und nachvollziehbar irgendwo. Und Karsamstag, der tragischste Tag vielleicht überhaupt von Thomas, war dann ja noch deutlich länger. Ne? Denn dann hat es 8 Tage gedauert, bis Jesus wiederkommt. Und 8 Tage lang mit diese durchgeknallte Type, die irgendwie meinen zu glauben, zu wissen, dass Jesus doch nicht tot ist, obwohl wir alle gesehen haben, wie er gestorben ist, obwohl wir alle mit dabei waren, als sie ihn ins Grab gelegt haben. Das kann ganz schön hart sein, denke ich mal. Da kommen die Fragen. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Da müsste man jetzt doch irgendwie was merken davon, von der ganzen Geschichte. Da kommen die Fehler, die schwachen Momente, die Dinge, wo ich selber weit weg bin von dem, was Glaube wirklich heißen sollte, so ganz konkret im Leben. Da kommt auch der begrenzte Blick. Gerade auch wenn ich mitbekomme, wie Menschen um mich herum sterben, wie das Leben an seine Grenzen kommt. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Ich predige dann selber bei irgendeiner Beerdigung. Jesus Christus spricht, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Aber was vor Augen ist, ist zunächst einmal, wenn er stirbt. Punkt. Ja? Und das andere bleibt eine Hoffnung, die vielleicht gerade in dem Moment, wo jemand mir sehr nahe steht und jetzt einfach zunächst mal weg ist und eben nicht auferstanden ist, nicht irgendwie triumphierend jetzt hier während der Beerdigung den Sargdeckel aufmacht und sagt, Hurra, Gott hat mich zu neuem Leben erweckt oder sonst was. Bleibt es Wunschdenken? Fraglich, Jesus lebt, mit ihm auch ich. Ich hoffe mal, dass da am Ende der Predigt heute Morgen kein Fragezeichen mehr steht. Ja, also in meiner PowerPoint ist das nicht vorgesehen. Von nachher, ja, denn ich möchte dich ja heute Morgen herausfordern, dieses Auferstehungsleben tatsächlich zu leben. Jesus lebt, mit ihm auch ich, da nicht eine Frage draus zu machen, sondern eine Aussage über dein Leben, so wie es der Paulus uns geschrieben hat hier in dem Brief an die Römer. Was du davon hast? Na, Paulus würde vermutlich sagen, Freiheit. Hat dieses Bild von der Sklaverei benutzt und gesagt, schau mal, dein Leben wird sich ändern dadurch. Weg von von Zwängen und von Gesetzen und von Dingen, die dich einsperren und die dein Leben irgendwie so furchtbar kompliziert und unlebbar machen. Weg von dem irgendwie das allen recht machen müssen oder zumindest es Gott recht machen müssen, einem Gott, der vielleicht, dem es gar nicht recht machen kann, scheinbar zumindest. Weg von der Angst, es sowieso zu versagen und es sowieso nicht recht zu machen. Weg von der Gewissheit, es sowieso nicht recht zu machen und sowieso zu versagen. Weg von dem Wissen, ich habe schon versagt. Weg von all dem in die Freiheit. Lebe das Auferstehungsleben. Ja, klingt gut, ne? Jetzt müsste man das nur noch machen in der Praxis. Vielleicht ein paar Dinge, die uns dabei helfen könnten, raus aus dem, was der Paulus hier sagt. Das erste ist ein Rückblick. Ein Rückblick zurück von heute, vom Ostermorgen, 3 Tage zurück zum Freitag, ans Kreuz. Mein altes Leben starb mit Jesus am Kreuz, sagt Paulus. Das ist die große Botschaft vom Freitag. Und am Freitag, wisst ihr noch, da stand hier vorne das Kreuz. Und wir sind zum Kreuz gekommen, ganz bildhaft, mit dem großen Sack, mit all dem, was uns belastet hat, und haben gesagt, ich lade das ab heute Morgen am Kreuz und ich lasse es beim Kreuz. Und ich hoffe, dass ihr keinen Sack wieder mit nach Hause genommen habt, ja, am Freitag, sondern dass das wirklich am Kreuz blieb. Und ich hoffe, es ist auch angekommen, dass wenn, dazwischen war noch Samstag und Freitagnachmittag und Sonntagmorgen, genügend Gelegenheiten auch vor Gott wieder in irgendwelche Fettnäpfchen zu treten, wieder der eigenen Schwachheit zu erliegen und wieder Dinge in den Sack reinzupacken. Ich hoffe, das ist auch angekommen, dass man immer wieder zum Kreuz kommen kann und auch wieder den Sack abstellen kann. Und dass Gott da nicht irgendwie einen Zähler hat und sagt, 3 Chancen hast oder 1 Chance hast und das war's dann, sondern dass er mich anschaut als sein Kind und sagt, ja, natürlich tut es mir weh und ich hätte es viel lieber, du würdest das alles richtig machen. Und dazu gebe ich dir meinen Heiligen Geist, der dich verändern möchte. Aber auch wenn du was falsch machst, darfst du zu mir kommen als ein Kind zu seinem Vater. Und ich schicke dich nicht weg, sondern ich nehme dich an und sage, kein Problem. Dafür ist mein Sohn Jesus am Kreuz gestorben. Deine Sünden sind dir wieder neu vergeben. Ich hoffe, auch das ist angekommen. Das Kreuz. Mein altes Leben starb mit Jesus am Kreuz. Wie Jesus am Kreuz starb, haben wir uns relativ ausführlich angeguckt. Keine einfache Sache. Gott hat es unglaublich viel gekostet. Aber hier nimmt das Paulus mit hinein in das, was wir dann ausdrücken im Symbol der Taufe, nämlich dass, wenn jemand zum Kreuz kommt, wenn jemand sagt, ich möchte diesem Jesus begegnen, der dort für mich am Kreuz hing und der dort meine Schuld getragen hat, sagt Gott zumindest, ich möchte es erleben, dass der meine Sünden vergibt, dann nimmt dieser Jesus das ganze alte Leben und sagt, okay, das vergessen wird, das ist beendet, das ist gestorben, das geht nicht mehr weiter. Jesus nimmt meine Sünde, auch das haben wir am Freitag angeguckt und die Bibel sagt, und er versenkt sie im tiefsten Meer. Er tut sie so weit von mir weg, wie der Osten vom Westen ist, der Morgen vom Abend, untrennbar, unvereinbar weit von mir weg, das kann niemand zurückholen. Und mit diesem ganzen Sündenpaket nimmt er mein altes Leben, das er dazu geführt hat, dass ich überhaupt so weit komme, dass es überhaupt Dinge gibt, die ich hierher bringen muss zum Kreuz. Er nimmt es und er sagt, das endet hier. Und das ist kein Wunschdenken, das ist eine Feststellung Gottes. Er sagt, das endet hier und Gott schenkt neues Leben ab diesem Moment. Das ist nicht nur ein Etikett, das Gott mir aufklebt. Das ist nicht nur eine Vorschrift, die man macht, jetzt leb mal anders. Sondern es ist eine Feststellung. Hier hat altes Leben geendet und neues fängt an. Am Kreuz. Karfreitag. Aber das heißt auch, wenn wir an der Stelle einfach festhalten, das Kreuz, die Begegnung mit Jesus am Kreuz, ist erst der Beginn meiner Geschichte mit Jesus. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges, was wir feststellen müssen. Auferstehungsleben heißt, es geht weiter vom Kreuz an. Es gibt ein neues Kapitel, es gibt eine neue Zeit, es gibt einen neuen Lebensstil, es gibt nicht nur die Feststellung, alles vorher war nichts, sondern es gibt vor allem die Zusage, ab jetzt gibt es was Neues. Glaubt ihr wirklich, dass Gott so viel in meinem Leben investiert, bis hin zum Leben seines eigenen Sohnes am Kreuz? Und dann sagt er, okay, gut, jetzt ist was passiert bei dir, jetzt reicht's und jetzt mach mal selber weiter. Gott lässt mich nicht hängen. Der fängt da was mit mir an am Kreuz. Das ist überhaupt, das Kreuz ist nur die Überschrift über das, was dann kommt in meinem Leben. Ich möchte es mal ganz besonders herausfordernd formulieren. Wir reden über gute Nachricht. Bei der guten Nachricht geht es nicht um meine Erlösung. Moment mal, jetzt wie war's? Ich wiederhole das nochmal. Bei der guten Nachricht geht es nicht um meine Erlösung. Wenn Jesus kommt als der Gottessohn und über das Reich der Himmel redet, das nahe herbeigekommen ist, das von Menschen erfahrbar wird, dann meint er damit nicht, dass er eine große Rolle Eintrittskarten von den Himmel dabei hat. Ja? Und das alles, worum es geht, ist irgendwie dieser Moment, wo ich am Kreuz komme und im Tausch gegen meine Sünde so eine Eintrittskarte bekomme. Ja? Und dann habe ich die ja und dann war's das. Und Gott sitzt oben im Himmel und macht auf seiner Checkliste einen Haken hinter meinem Namen und sagt so, Christoph, Erlösung erledigt. Ja? Darum geht es nicht, den Beweis bringt Jesus selber in einem der bekanntesten Statements, den er macht, als er uns beauftragt, als er dann zum Vater geht. Matthäus 28, Jesus sagt zu seinen Jüngern, darum geht's zu allen Völkern und was? Und verkauft Eintrittskarten für den Himmel. Nein. Und bekehrt sie alle. Nein, eben nicht. Bringt sie alle zum Kreuz, sagt er nicht. Sondern was Jesus sagt, ist, darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Da geht es um viel, viel mehr als um nur Bekehrung. Als um nur dieses eine, da muss man halt mal glauben und Vergebung bekommen und dann war's das und dann ist alles in Ordnung. Das ist nur die Überschrift. Das ist nur der Anfang. Und wenn alles, worum es bei der guten Nachricht geht, meine Erlösung ist, dann habe ich ungefähr 99% von der guten Nachricht einfach weggelassen. Denn da geht es weiter. Neues Leben fängt an mit Jesus Christus. Und vielleicht muss ich das immer wieder neu hören. Vielleicht ist Ostern heute genau der Moment, wo Gott mir das neu betonen möchte. Das Kreuz ist nicht alles. Sondern das Kreuz ist das, was mir es ermöglicht, jetzt mit Jesus und dem Heiligen Geist, der in mir wohnt, ein neues Leben zu leben, das Gott mir schenkt. Das heißt nicht, das Kreuz klein zu reden, denn ohne das Kreuz hätte ich dieses neue Leben nie bekommen. Dieser erste Schritt hinein ins neue Leben ist vermutlich der größte Schritt, den es überhaupt gibt. Und der Schritt, den Gott dafür gehen musste, ist der größte Schritt, der jemals gegangen wurde in der ganzen Geschichte der Menschheit. Aber es war der erste Schritt eines Weges, der jetzt weitergeht, hier und heute. Und manchmal verkürzen wir die ganze Botschaft schon ein bisschen, auch für uns selber. Ich glaube, oft haben wir auch für uns selber so die Glaubensgeschichte hauptsächlich da drin, dass wir immer und immer wieder den Weg zum Kreuz machen. Und das müssen wir leider, weil wir immer wieder Fehler gemacht haben. Dass es immer wieder der Moment ist, na gut, okay, also jetzt lebst halt mal, ne, und wenn dann mal wieder was schief geht, dann kannst du ja wieder zum Kreuz. Und es ist gut, das zu wissen, dass ich es kann. Aber über den Rest der Geschichte sagt Gott nicht nur, jetzt lebst halt mal und Fehler passieren halt und sonst was. Sondern Gott sagt, schau, ich schenke dir neues Leben. Da fängt was Neues an. Und es ist ein Unterschied zu vorher. Du bist frei. Nicht mehr unter den Fesseln der Sünde. Das heißt nicht, dass du nicht mehr sündigst. Das wissen wir, glaube ich, alle ganz gut, dass es das nicht heißt. Ja? Aber da ist ein Unterschied eingetreten. Dieser Zwang von vorher besteht nicht mehr. Der Heilige Geist lebt in deinem Leben und durch diesen Heiligen Geist ist Jesus präsent. Der will dich verändern. Der will dir Kraft geben. Da ist was, was vorher nicht da war und was du selber auch nie hätte es leisten können. Aber Gott kann's. Und der ist jetzt da. Das macht einen Unterschied, oder? Und dieser Gott schaut dich jetzt an als sein Kind. Und Kinder werden öfters mal beschenkt von Eltern, ne? Heute Morgen gab's oder heute irgendwann gibt's dann vielleicht das Osternest und der Osterhase und keine Ahnung was. Ne? Das ist nur eine der vielen Gelegenheiten, wo man als Eltern doch sagt, Mann, guck mal, unsere Kinder, wir haben die lieb, wir schenken denen was, wir machen denen eine Freude und alles. Und Jesus sagt an anderer Stelle, ne, wenn selbst ihr menschlichen Väter, die ihr keine guten Väter sind, euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird Gott, Und genau das ist es doch. Wenn Gott als mein Vater auftritt, dann tritt er so auf und sagt, ich möchte dich beschenken in diesem Leben. Ich möchte da Dinge hineinlegen, die vorher einfach nicht da waren und die einfach so auch nicht kommen, aber mit Gott kommen sie. Das macht einen Unterschied. Und vielleicht muss ich neu anfangen, das wahrzunehmen. Und sagen, nee du, mein Leben ist nicht so eine ununterbrochene Linie von Geburt so Richtung Tod, wo ich irgendwann dann halt auch mal am Kreuz vorbeigekommen bin. Nein, das alte Leben ist zu Ende. Und am Kreuz hat ein Neues angefangen und dieses Neue unterscheidet sich in einigen ganz entscheidenden Punkten von dem Alten. Und Gott fordert mich heraus, sie wieder neu wahrzunehmen, diese Punkte. Und zu sagen, und die möchte ich wirklich bewusst zu einem Teil meines Lebens machen. Wenn der Heilige Geist da ist in meinem Leben und mich verändern möchte, dann möchte ich mich verändern lassen. Dann möchte ich drauf eingehen. Wenn Gott mich beschenken möchte, dann möchte ich durchs Leben gehen mit offenen Armen und sagen, Herr, was hast du jetzt für mich? Möchte es entdecken, wahrnehmen, genießen, auspacken, benutzen, was er mir gibt. Wenn da eine andere Qualität von Leben da ist, dann möchte ich so leben, dass das sichtbar wird in meinem Leben. Und wenn ich frei bin von den Fesseln der Sünde, dann möchte ich meine Lebensentscheidungen treffen in diesem Bewusstsein. Ich bin frei. Und ich kann auch ganz bewusst mich für Gott entscheiden. Es gibt keinen Zwang mehr der Sünde. Und auch in dem sicheren Wissen, dass auch wenn ich das 100.000 Mal höre, dass ich dann immer noch an manchen Stellen die falsche Entscheidung treffen würde, möchte ich mich nicht hineinziehen lassen in so eine Fatalität. Fehler passieren halt. Irren ist menschlich. Ja, Irren ist menschlich, aber mein Leben ist göttlich und das macht einen Unterschied, ja? Und ich möchte es nicht mehr so hinnehmen, so als Gesetzmäßigkeit. Naja, gut, und das weiß man ja, das ist alles immer wieder, ne? Ja, das wird immer wieder passieren, aber es darf immer weniger passieren. Und da darf ich mich ruhig auch bewusst in der neuen Freiheit, die ich habe vor Gott, bewusst für den Heiligen Geist entscheiden und sagen, ja, ich will jetzt deine Hilfe, ich brauche jetzt deine Hilfe und ich werde hier anders handeln wie vorher. Ein neues Leben fängt an. Das Kreuz ist der Anfang. Von da an geht der Weg weiter. Und wenn wir heute am Ostersonntag diese Geschichte anschauen, dann schauen wir automatisch da auch ein ganzes Stück in die Zukunft rein und stellen fest, wenn ich auferstanden bin mit Jesus und Jesus der Erste ist, den Gott auferweckt vom Tod, dann heißt es auch, meine Geschichte mit Jesus hat kein Ende. Die Mathematiker kennen das Symbol da oben, unendlich. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber in Jesus verschwinden selbst die bekanntesten, absolutesten Grenzen meines Lebens. Der Tod, der sonst immer so die Begrenzung markiert hat, ist jetzt eben kein Endpunkt mehr, auf den alles unaufhaltsam zusteuert, der mir irgendwie Angst macht, mich bedrängt, mich vielleicht auch unter einen Leistungsdruck bringt, vorher jetzt noch irgendwie das Bestmöglichste draus zu machen, möglichst doch noch 100% von dem allen einzufordern oder sonst was. Die Frage stellt, ob ich auch alles richtig gemacht habe, mir Angst macht dadurch, dass ich weiß, ich kann es nicht wiederholen. In dieser ganzen Geschichte, der Tod verliert plötzlich diesen Stellenwert. Ich weiß, der Tod ist kein Ende, sondern mein Leben, meine Geschichte mit Jesus, die geht unendlich weiter. Ja, eines Tages wird es den Tod geben hier auf dieser Welt. Ja, es ist richtig, was ich bis dahin lebe, kann ich nicht wiederholen. Aber das Entscheidende ist, dieser Tod ist nur ein Zwischenpunkt, eine Zwischenüberschrift irgendwo in dieser ganzen Geschichte. Denn was nachher kommt, weiß ich auch, so wie Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, wird er mich auferwecken von den Toten. Und ich werde für immer bei ihm sein in der Herrlichkeit. Dieser Abschnitt hier, diesseits des Todes, ist nur ein geringer Bruchteil von dem, was Gott vorhat mit mir in meinem Leben. Und es gibt mir plötzlich eine ganz andere Perspektive auf diese Sache. Eine Gelassenheit vielleicht. Freiheit von der Angst, die der Tod mit sich bringt. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Da möchte ich ganz bewusst ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Auch wenn es mir manchmal so rein gefühlsmäßig fragwürdig erscheint. Gerade da möchte Jesus mir neu, möchte Gott mir wieder neu zurufen heute Morgen, in alle meine Fragen, in meine Zweifel, in meine Schwächen, in all die Momente hinein. Jesus lebt und mit ihm auch ich. Und das macht einen Unterschied. Das macht was anders. Ich darf das Auferstehungsleben leben. Das hat Gott bereits in mir angefangen, in dem Moment, als ich Jesus am Kreuz begegnet bin. Das ist nichts, was ich produzieren muss oder sonst was ich irgendwie hervorbringen muss, sondern das ist was, was Gott mir bereits geschenkt hat in Jesus. Und vielleicht muss ich das einfach wieder neu entdecken, dass Gott mir längst die Freiheit geschenkt hat, nach der ich immer wieder suche. Welch ein Moment muss das gewesen sein am Ostermorgen, als Maria dort im Garten stand und nicht dem Gärtner begegnet ist, sondern Jesus. Er lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und weißt du, manchmal wünsche ich mir, ich wäre dort gewesen in dem Garten. Oder da in dem Raum, als er kam und den Jüngern begegnet ist. Manchmal wünsche ich mir, ich hätte den Platz von dem Thomas einnehmen können, nicht in der Woche vorher unbedingt, aber in dem Moment, als Jesus kommt und sagt, hier, Thomas, schau, rühr mich an, ich bin wirklich da. Aber dann merke ich plötzlich, dass all das, genau das in meinem Leben genauso passiert ist. Dass er reingetreten ist in meinem Leben und gesagt hat, ich bin jetzt da. Schau mal, erleb mich. Ich bin Teil deines Lebens, nicht tot. Was tot ist, ist ein altes Leben. Das gibt's nimmer. Sondern ich bin da jetzt mit neuem Auferstehungsleben. Möchte ich jeden Tag mit dir verbringen. Öffne deine Augen, öffne dein Herz und erleb durch meinen Heiligen Geist, dass ich in dir sehr lebendig bin. Und dann weiß ich, dann schaue ich voraus auf den Tag, wo ich ihn mal ganz greifbar, sichtbar, erfahrbar sehen werde. Der kommt noch. Das ist dann die Steigerung von all dem, was ich jetzt schon erlebe. Aber die Zwischenzeit möchte ich nicht kleinreden und ich möchte sie auch nicht missen. Sie ist ein ganz wichtiger Teil dieser Geschichte, die Gott mit mir schreibt. Und diese Geschichte möchte ich so aufmerksam mitbekommen wie keine andere Geschichte sonst auf dieser Welt. Der lebendige Jesus lebt in mir. Eine bessere Nachricht gibt's eigentlich gar nicht. Und deswegen beten wir. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, auferstandener Herr, dass Auferstehung nicht bloß die Frage von irgendeinem historischen Ereignis ist. Es ist ein historisches Ereignis, das wissen wir und glauben wir. Deswegen können wir auch zu dir reden heute. Aber noch mehr, es ist Teil unseres Lebens. Wir sind dir am Kreuz begegnet, haben erlebt, was das bedeutet, dass du uns mit hineinnimmst in deinen Tod und damit unser altes Leben und die Sünde nicht mehr Teil unseres Lebens sind. Wir sind dir begegnet in der Auferstehung. Du bist jetzt lebendig in uns und hast uns neues Leben geschenkt, ein vergebenes Leben, ein Leben als dein Kind, ein Leben mit deinem Heiligen Geist und ein Leben, das über den Tod hinausgeht. Und dafür danken wir dir. Aber du kennst auch unsere Fragen. Du kennst die Fragezeichen, die oft entstehen in Momenten, wo wir dich gar nicht wahrnehmen. In Momenten, wo andere Dinge so viel stärker sind, wo unsere Gefühle was ganz anderes sagen, wo Dinge auf uns zukommen, die uns zu überwältigen scheinen, wo wir doch an Mission Impossible denken. Aber dir ist kein Ding unmöglich. Du hast den Tod überwunden und bist bei uns. Und ich möchte dich bitten, dass du uns neu die Augen dafür öffnest. Lebendiger, auferstandener Herr, wir möchten dich noch viel mehr und viel intensiver in unserem Leben als Teil unserer Geschichte erleben. Danke, dass du da bist. Amen.